Proteste gegen den AfD-Parteitag in Riesa. Ein linken Politiker wurde offenbar von der Polizei bewusstlos geschlagen. Bei den Gegenprotesten gegen den AfD-Bundesparteitag in Riesa hat es möglicherweise einen schweren Fall von Polizeigewalt gegeben. Ein Abgeordneter des Sächsischen Landtags, der qua Amt besonderen Schutz genießt und sein Mitarbeiter, sind eigenen Angaben zufolge von der Polizei geschlagen worden, sodass sie zu Boden gingen. Namdui Nguyen, Entschuldigung, das ist immer ein bisschen schwierig auszusprechen, weil das G oder das N da so komisch sind, Nguyen, glaube ich, hat inzwischen Anzeige erstattet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Namdui ist der Direktkandidatenlistenplatz aus Leipzig von den Linken. Der sächsische Linken-Landtagsabgeordnete Namdui Nguyen und ein Mitarbeiter sind beim Protest gegen den heutigen AfD-Parteitag in Riesa von Polizisten niedergeschlagen worden. Das teilte die Partei am Nachmittag mit. Die Polizei hat inzwischen eigenen Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nguyen war als parlamentarischer Beobachter unterwegs, wie er im Gespräch mit dem MDR erklärte. Er habe sich gegenüber der Polizei klar mehrfach in dieser Funktion verbal und mit seinem Parlamentarierausweis zu erkennen gegeben. Sein Begleiter habe eine Warnweste mit der Aufschrift »Parlamentarischer Beobachter« getragen. Sie hätten an der Seite gestanden und das Geschehen beobachtet. Zitat: Es gab eine Situation, in der wir wirklich am Rand standen, am Zaun, und wir uns beide sehr deutlich zu erkennen gegeben haben. Und das wurde übergangen. Sowohl mein Mitarbeiter als auch ich haben einen Schlag ins Gesicht bekommen. Ich bin daraufhin ohnmächtig zu Boden gefallen. Das war eine sehr schlimme Erfahrung. Inzwischen gehe es ihm und seinem Begleiter dank der medizinischen Versorgung vor Ort, Zitat, den Umständen entsprechend gut. Nguyen hat inzwischen Anzeige erstattet. Die Fraktionsvorsitzende Susanne Schaper forderte eine schnelle Aufklärung. Zitat, wir bitten Innenminister Armin Schuster, der Sache mit allem Nachdruck nachzugehen. Namdui Nguyen hat sich stets friedlich verhalten. Zitat Ende. Schaper wünscht Nguyen schnelle Genesung. Die Polizei hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet, um den Vorfall aufzuklären. Beamte der Polizeidirektion Dresden haben laut einer Mitteilung der Polizei die Verletzung der beiden Geschädigten festgestellt und die Anzeige aufgenommen. Zitat: Es tut uns sehr leid, dass ein Abgeordneter und sein Begleiter im Zuge des Polizeieinsatzes zu Schaden gekommen sind. Dies war mit Sicherheit nicht die Intention unseres polizeilichen Handelns. Der Polizeipräsident sagt weiter und bedauert den Vorfall: Ich habe veranlasst, dass der Sachverhalt mit höchster Priorität aufgearbeitet wird. Seit mehr als 40 Jahren sind in Deutschland Mandatsträger auch immer wieder als parlamentarische Beobachter bei Demonstrationen und Versammlungen anwesend. Diese Praxis gilt als gelebter Schutz des Grundgesetzes und erfuhr bisher viel Respekt und Anerkennung, sowohl durch Demonstranten als auch Polizisten. Gerade die Vermittlerrolle des parlamentarischen Beobachters, oft zwischen Versammlungsteilnehmern und Polizei eingenommen haben, trugen oft zur Beruhigung angespannter Situationen bei. Eine große rechtliche Besonderheit für parlamentarische Beobachter ist, dass diese weder in Polizeikesseln festgehalten noch präventiv in Haft genommen werden dürfen. Da steht da zwar nicht drin, aber ich sag's einfach nur für den Fall, dass irgendein Spinner das auch nicht versteht. Die dürfen natürlich auch wie der Rest nicht einfach so angegriffen werden. Ne? Dürfen natürlich auch nicht einfach so angegriffen werden. Das wird hoffentlich aufgeklärt und dementsprechend, und ich habe dazu das Video des bewusstlosen Nguyen gesehen, hoffentlich auch zu Konsequenzen führen. Dass der niedergeschlagen wurde, steht außer Frage. Die Frage ist also nicht, ob das passiert ist, sondern wer es zu verantworten hat und wer diese Tat begangen hat. Da da eine Menge Videos unterwegs sind, müsste man in diesem Zusammenhang einfach abwarten, wie sich die Entwicklung da weiter verhält. Ne? Also wann was bekannt gegeben wird. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das wird hoffentlich nicht zu einer Beförderung führen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das ist schon ziemlich bitter. Einen parlamentarischen Abgeordneten niederschlagen ist nicht gut. Das ist selbst für die Freiheit, die man als Polizeibeamter in diesem Zusammenhang immer mal wieder hat, weil es schwierig ist, das aufzuklären, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Imagine, Mitarbeiter des Monats. Also wir lachen darüber. Wir lachen darüber, aber es ist eine Tragödie, ne? Es ist eine Tragödie. Sowas muss aufgeklärt werden. Es ist wichtig, grundsätzlich, es ist wichtig, und das ist auch für Polizeibeamte wichtig, dass sowas aufgeklärt wird. Ansonsten schaffen sich in der Gesellschaft immer mehr Menschen die Position, die ich zum Teil nachvollziehen kann, dass das Polizeisystem und das System, wie mit Polizeigewalt umgegangen sind, vollkommen korrodiert und durchgerostet sind. Dass das nicht funktioniert. Und je mehr das nicht funktioniert, desto schlimmer wird der Umgang mit solchen Situationen. Und das ist dann so eine Spirale, die sich weiter dreht. Deswegen ist es wichtig, 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 sowas aufzuklären. Denn wenn sowas aufgeklärt wird und wenn sowas strafrechtliche Konsequenzen hat, was es haben sollte, dann kann man da auch mehr Vertrauen haben. Offener Brief. Mehr als 200 Juristen haben einen offenen Brief mit der Forderung nach Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens an Bundestagsabgeordnete und die Bundesregierung gerichtet. Nach ihrer Einschätzung sind sämtliche Voraussetzungen dafür gegeben. Weitere vorbereitende Untersuchungen seien nicht nötig, hieß es. Die Abgeordneten müssen endlich ihrer Verantwortung gerecht werden, teilte Initiator Felix Dengler vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein RAV mit. Im November hatten 17 Verfassungsrechtler in einer rechtswissenschaftlichen Stellungnahme an den Bundestag einen entsprechenden Antrag beim Verfassungsgericht ebenfalls Aussicht auf Erfolg bescheinigt. Ein Parteiverbot kann von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragt werden. Mitte November hat eine Gruppe von mehr als 100 Bundestagsabgeordneten aus unterschiedlichen Parteien einen Antrag vorgestellt. Ob er Chancen auf eine Mehrheit hat, ist offen. Bundeskanzler Scholz sprach sich zuletzt gegen ein AfD-Verbotsverfahren zum jetzigen Zeitpunkt aus. Er und andere Kritiker warnen, dass ein Verfahren sehr langwierig und der Ausgang offen wäre. Zudem gibt es Bedenken, eine Partei mit hoher Wählerzustimmung zu verbieten. Es ist sehr frustrierend, dass dieses Überprüfungsverfahren bei einer rechtsextremen Partei dann abgeschmettert wird mit der Aussage, jetzt ist es zu spät irgendwie. Ich finde nicht, dass es zu spät ist. Dafür sind die Instrumente geschaffen worden. Die AfD gehört verboten. Und es ist scheißegal, wie viele Rechtsextreme die wählen. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass sie eine verfassungsverfeindliche, antidemokratische Bestrebung ist. Sie gehört verboten. Und eine bestimmte Sache, eine wichtige Sache ist, für den Fall, dass man sich da Sorgen macht, aber was ist mit den Leuten, die wählen? Ja, dann machen die wieder eine von zwei Dingen. Erstens, die hören wieder auf zu wählen und zweitens, die wählen wieder CDU. Trockene Vegetation und stärker werdende Föhnwinde verstärken die Sorge vor neu entfachten Bränden bei Los Angeles. Gerichtsmediziner bestätigen 16 Tote durch Brände. Rettungskräfte in Los Angeles stellen sich auf wieder kräftig werdende Winde ein. Dadurch könnte es schwieriger werden, die verheerenden Brände zu bekämpfen. Die sogenannte Sand-Ann-Winde sollen wieder heftiger werden. Der stärker werdende Föhnwind und die sehr trockene Vegetation begünstigen die schnelle und unberechenbare Ausbreitung bereits existierender und neuer Brände, schrieb der Wetterdienst. Für Sonntagnachmittag werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde vorausgesagt. Ich wiederhole das mal. Für Sonntagnachmittag, also heute Nachmittag, werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde vorausgesagt. Die Zahl der Toten durch die Brände in Los Angeles stieg nach offiziellen Angaben auf mindestens 16. Die jüngste Zahl geht aus einer Liste der Abteilung für Gerichtsmedizin im Verwaltungsbericht Los Angeles hervor. Demnach wurden 5 Leichen in und um den Stadtteil Pacific Palisades aufgefunden, 11 in und um die Vorstadt Pasadena. Wegen der verheerenden Feuer machen sich zudem Rufe nach einer Unterstützung durch Donald Trump. Kathryn Bragger vom Verwaltungsbezirk Los Angeles lud den künftigen US-Präsidenten ein, sich ein Bild vom immensen Schaden zu machen. Auf der Plattform X postete sie einen Brief an den Republikaner, der am 20. Januar die Amtsgeschäfte von Präsident Joe Biden übernimmt. Bragger, die ebenfalls Republikaner ist, schrieb auch mit Blick auf den Wiederaufbau in den nächsten Jahren in und um Los Angeles, man freue sich darauf, mit der neuen Regierung zusammenzuarbeiten. Sie bat Trump, den Menschen beizustehen. Zuvor hatte der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, den künftigen US-Präsidenten per Brief eingeladen. Trump hatte Newsom eine Verantwortung für das Ausmaß der Feuer in zweitgrößten Also, das muss man sich vorstellen. Donald Trump hatte dem Gouverneur von Kalifornien, Newsom, eine Verantwortung für das Ausmaß der Feuer in der zweitgrößten Stadt der USA zugeschrieben. Er kritisierte unter anderem Newsoms Wassersparmaßnahmen. Der Gouverneur konterte, man solle menschliche Tragödien nicht politisieren. Los Angeles bekommt bei der Brandbekämpfung nun Hilfe aus Mexiko. Feuerwehrleute aus dem Nachbarland seien per Flugzeug gelandet, teilte Gouverneur Newsom auf der Plattform X mit. Sie werden sich demnach den mehr als 14.000 Einsatzkräften vor Ort anschließen. Kalifornien sei für die Unterstützung unendlich dankbar. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte die Hilfe ebenfalls auf X bekannt gemacht. Dazu postete die Linkspolitikerin Fotos, auf denen Feuerwehrleute und Einsatzkräfte zu sehen waren, die auf einem Flugplatz die Flaggen von Mexiko, den USA sowie Kalifornien und Banner mit der Aufschrift humanitäre Hilfe zeigen. Der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta warnte unterdessen vor Preiswucher, Betrug und Plündereien. Zitat: Wir haben erlebt, dass Unternehmen und Vermieter die erhöhte Nachfrage in Notfällen nutzen und die Preise für lebenswichtige Güter und Dienstleistungen wie Gas, Wasser, Batterien, Erste-Hilfematerialien, Baumaterialien, Unterkünfte, einschließlich Hotels und Kurzzeitmietern in die Höhe treiben, kritisierte er. Dies sei illegal und werde geahndet. Die Behörden hielten derzeit auch Ausschau nach Betrügern, die sich als wohltätige Organisation ausgeben und fälschlicherweise behaupten, Geld für Opfer der Feuerkatastrophe zu sammeln. Zuvor hatte der Generalstaatsanwaltschaft auch vor Plünderungen verlassener Häuser gewarnt. Nach mehreren Evakuierungsaufforderungen an zehntausenden Einwohner rieten die Gesundheitsbehörden den Einwohnern, ihre Wohnung möglichst wenig zu verlassen. Die Luftqualität in Los Angeles sei wegen der Brände so schlecht, die Menschen sollten sich, Zitat, so wenig wie möglich im Freien aufhalten, sagte Anish Mahajan von der Gesundheitsbehörde der Verwaltungsbezirks Los Angeles. Der in weiten Teilen der Stadt sichtbare Rauch bestehe aus, Zitat, Partikeln, Gasen und Wasserdampf. Die Partikel gelangten mit der Atemluft in Nasen und Rachen der Menschen und verursachten Hals- und Kopfschmerzen, sagte Mahajan. Kinder, Senioren und Menschen mit Erkrankungen an Herz- oder Atemwegen könnten deutlich gravierendere Symptome entwickeln. Die Luft sei auch in jenen Gebieten der Stadt belastet, in denen kein Rauch sichtbar sei. Weiter sagte Mahajan, selbst Menschen ohne gesundheitliche Vorbelastung sollten sich nach Möglichkeit in ihren Wohnungen aufhalten und Luftfilter benutzen. Wer im Freien arbeiten müsse, solle N95 Atemschutzmasken verwenden, die vergleichbar mit den in Europa üblichen FFP2-Masken sind. Wegen der erhöhten Luftverschmutzung infolge der Brände in Los Angeles hatte der Verwaltungsbezirk am Freitag den öffentlichen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Unter anderem wurde der Betrieb von Maschinen wie Laubbläsern untersagt, da diese Asche aufwirbeln können. Der jüngsten Bilanz der Brandschutzbehörde zufolge wurden in und um Los Angeles bislang 12.000 Häuser vernichtet. Allein im besonderen stark betroffenen Stadtviertel Pacific Palisades wurden demnach mehr als 8.700 Hektar Fläche zerstört. Weitere Evakuierungsanordnungen waren ausgegeben worden, nachdem sich der größte der Brandherde im Stadtteil Pacific Palisades trotz der massiven Feuerwehreinsätze weiter Richtung Osten ausgebreitet hatte. Betroffen war auch das Gebiet, in dem das Kunstmuseum Getty Center liegt. Das berühmte Museum, das teils aus feuerfestem Stein gebaut ist, beherbergt 125.000 Kunstwerke. Seit Dienstag waren nun rund um die südkalifornische Millionenstadt mehrere große Brände ausgebrochen, die durch starken Wind angefacht wurden und sich explosionsartig ausbreiteten. Mehr als 180.000 Menschen mussten in den vergangenen Tagen ihre Häuser verlassen. Unter ihnen zahlreiche Prominente. Darauf sollte man sich natürlich nicht so fokussieren. Ich möchte das nochmal ganz kurz sagen. Ich weiß, Kalifornien und Los Angeles wird viel mit Prominenz und Geld verbunden, aber hier sind ebenso und ganz besonders ganz normale Bürger betroffen, die ihr Hab und Gut verlieren. Jetzt mittlerweile mehr als 12.000 Häuser vernichtet. Absoluter Wahnsinn. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt, und das ist die letzte Prognose, die vom Wetterdienst wir gesehen haben, war, dass es Regen angekündigt ist in bis zu 10 Tagen, zwischen 7 und 10 Tage. Es ist schwierig, das so genau zu prognostizieren, das ändert sich dynamisch, aber es wird wirklich dringend Regen gebraucht. Das kann also bis zu anderthalb Wochen noch dauern. Und jetzt wird erstmal heftiger Wind erwartet. Unglaublich, ich muss dabei immer noch an dieses, und ihr sicherlich auch, wenn ihr das Meinungsmache-Video gesehen habt, also wird das sicherlich drin sein, oder den Livestream vom Freitag, wo man diese Palmen an dem McDonald's-Zeichen gesehen hat. Und durch den starken Wind und diesen ganzen Funkflug, der da stattfand, sah das aus, als wäre das eine Wunderkerze. Das sah einfach aus wie eine riesige Wunderkerze und hat so ein, so ein, als würde ein Schweißbrenner irgendwo laufen, Geräusch gemacht. Absolut crazy. Absolut crazy, die Vernichtung da vor Ort. Hinzufügen will ich noch, als Europäer ist eine Sache sehr, sehr schwierig, sich vor. Ich glaube, wenn man noch nicht in Amerika war, und dazu gehöre ich, ich persönlich war jetzt noch nicht in Amerika, aber für die Leute, die schon mal aus europäischer Perspektive, aus deutscher Perspektive Urlaub in Amerika machten oder jemanden besucht haben oder da beruflich waren, es fällt sehr, sehr schwer, sich vorzustellen, wie groß Amerika ist. Es ist, wenn die schreiben, da sind 12.000 Gebäude weg und da sind 8.200 Hektar einfach betroffen, einfach ausgebrannt, dann sind das so gigantische Zahlen, bei denen man sich als Europäer oder als Deutscher nicht vorstellen kann, okay, das ist viel zu groß. Amerika ist unvorstellbar groß. So wie sich Amerikaner nicht vorstellen können, wie alt Gebäude in Europa bzw. in Deutschland sein können, die teilweise mit Denkmalschutz belegt sind, so sehr können sich Europäer und Deutsche nicht vorstellen, wie groß Amerika ist. Also ist wirklich crazy. Soziale Medien. EU-Digitalkommissarin Virk Kunin hat eine konsequente Durchsetzung der Regeln für Online-Netzwerke angekündigt. Sie wolle dafür sorgen, dass die Rechte der Bürger respektiert und Gesetze befolgt würden, schrieb sie auf den sozialen Medien. Der EU geht es darum, einheitliche Wettbewerbsbedingungen und ein sicheres Umfeld für alle zu schaffen. Hintergrund sind die jüngsten Äußerungen des Chefs von X und Meta, Musk und Zuckerberg. Zuckerberg hatte der EU Zensur vorgeworfen und erklärt, er werde das Faktencheck-Programm auf den Diensten Facebook und Instagram einstellen. Er begründete dies damit, dass Faktenprüfer politisch zu... Entschuldigung. Er begründete dies damit, dass Faktenprüfer politisch zu voreingenommen gewesen seien und mehr... und mehr Vertrauen zerstört als geschaffen hätten. Faktenprüfer sind politisch zu voreingenommen. Fakten sind allgemein eine sehr linke Ideologie. Oh mein Gott, ist das traurig. Musk greift die EU wegen den sogenannten Digital Service Act immer wieder an. Das Gesetz verpflichtet Online-Plattformen unter anderem dazu, Falschinformationen, Errorverherrlichung und Darstellung sexueller Gewalt schneller als früher zu löschen. Ja, damit hat Musk natürlich ein Problem, ne? Besonders, weil sich ja tendenziell immer mehr Leute auf den sozialen Netzwerken, die von den beiden Personen verwaltet werden, radikalisieren, um dann schreckliche Gewalttaten zu verüben. Es ist wichtig, dass die Europäische Union da härter reingeht. Ich muss aber ganz klar sagen, mit dem Freibrief der, sagen wir mal, rhetorischen Übernahme von Sätzen, Wörtern, die Social Media Besitzer Musk und Zuckerberg da potenziell haben durch Amerika, wird das sehr, sehr schwierig. Denn es deutet sich an, dass Zuckerberg genauso wie Musk eben auch sich jetzt einfach Donald Trumps Ideologie unterwirft und da die einfach die größten Akteure mit sind, muss damit gerechnet werden, dass wenn die Europäische Union Meta und X sanktioniert, dass Amerika sich einschaltet. Das muss man sich einmal vorstellen. Ach du meine Güte, das ist wirklich verrückt. Also das auf jeden Fall aus dem Deutschlandfunk. Das ist aus dem Deutschlandfunk. Big Tech und Trump. Mehr als 2 Stunden lang haben sie draußen angestanden, um ihre Helden zu sehen. Junge Männer, die mit ihren Smartphones verwachsen zu sein scheinen. Manche haben sich schwarze Lederjacken übergestreift, so wie Idol sie bei einem Auftritt trägt. Drinnen in der vollbesetzten Arena mit Platz für 12.000 Menschen wummern Bässe. Neongrüne Scheinwerfer blitzen, dann beginnt sie endlich, die Jensen Huang Show. Der Chef des Chipherstellers Nvidia betritt die Bühne und macht erstmal einen Witz. Er habe sich für seine Präsentation auf der Digitalmesse Consumer Electronics, der CES, in Las Vegas eigens eine neue Lederjacke zugelegt. Ein besonders extravagantes Exemplar aus glänzendem Lackleder. Zitat: Let that sink in, ruft Huang ins Publikum. Lass das mal sacken. Ein Seitenhieb gegen Elon Musk natürlich, der mit diesem Spruch den Umbau der Plattform X zu seinem persönlichen Megafon einläutete. Überhaupt ist Huang, 61, ein Anti-Musk. Seine Hochleistungschips haben den Durchbruch der künstlichen Intelligenz erst ermöglicht. Nvidia gehört deshalb Leuten heute zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Doch Wang, der in Taiwan geboren und mit nur neun Jahren zusammen mit seinem älteren Bruder zu Verwandten in den USA geschickt wurde, ist darüber vergleichsweise normal geblieben. Als junger Mann wusch er Teller ab und in einem Fastfood-Restaurant. Auf der Bühne in Las Vegas verhaspelt er sich, kramt ungelenkt in seiner Hosentasche nach einer Fernbedienung. Zitat: Ich wünschte, ich hätte mehr als zwei Arme. Wang, dieser kleine, silberhaarige Mann, wirkt in diesen Momenten eher wie ein etwas zerstreuter Professor, nicht wie einer der mächtigsten Unternehmen der Gegenwart. Wang könnte seine Macht nutzen, um mehr als bloß gute Geschäfte oder Geschäfte zu machen. Er könnte versuchen, auch politisch Einfluss zu nehmen. Aber das tut er nicht. Auch in Las Vegas beschränkt er sich darauf, neue Produkte wie einen taschengroßen Supercomputer zu präsentieren und über die Zukunft der künstlichen Intelligenz zu sanieren. Wang will verkaufen, keine politische Agenda vorantreiben. Das macht den Nvidia-Chef im Silicon Valley zu einer Ausnahmeerscheinung. Denn die meisten von Wangs Kollegen suchen nicht bloß die Nähe von Donald Trump. Sie schmeicheln ihm. Sie pilgern zu ihm in sein Golfresort nach Mar-a-Lago in Florida. Sie bauen ihre Unternehmen nach seinen Wünschen um. Es ist nicht weniger als eine Unterwerfung. Elon Musk, der Trump noch vor ein paar Jahren wegen seiner klimafeindlichen Politik scharf kritisiert hatte, ist zum Sprachrohr und wichtigsten Berater des künftigen Präsidenten geworden. Amazon-Gründer Jeff Bezos wollte Trump einst am liebsten mit seinen Raketen auf den Mond schießen. Nun verhinderte er wohl, dass sich seine Washington Post für Trumps demokratische Rivalin Kamala Harris aussprach und spendete $1 Million für Trumps Amtseinführung. Das tat auch OpenAI-Chef Sam Altman. Noch 2016 hatte er Trump eine, Zitat, nie dagewesene Bedrohung für Amerika genannt und war überzeugt, dass Trump mit seinen, Zitat, rassistischen und isolationistischen Plänen die Innovationsfähigkeit des Landes zerstören werde. Und das sind nur einige der bekanntesten Namen. Auch Investoren und Unternehmen, die weniger in der Öffentlichkeit stehen, aber dennoch über großen Einfluss verfügen, haben sich an Trump rangeschmissen. Die Wagniskapitalgeber Mark Andreessen und Ben Horowitz, die mit ihrem Fonds das halbe Silicon Valley finanziert haben, sprachen Trump schon im Wahlkampf ihre Unterstützung aus. Der Investor David Sachs, der wie Musk mit seinem Zahlungsdienstleister PayPal reich wurde, richtete im Mai ein prunkvolles Dinner für Trump aus, das mehr als nur eine Spendenveranstaltung war. Es war ein symbolischer Akt. Die Tech-Bosse, die sich nach dem Sturm aufs Kapitol fast ausnahmslos von Trump losgesagt hatten, hießen ihn nun willkommen. Wie konnte es so weit kommen? Wie passen die libertären Ideen des Silicon Valleys mit der autoritären Überzeugung des Trump-Lagers zusammen? Oder wächst da bloß zusammen, was im Geiste schon immer zusammengehörte? Die meisten der Männer und wenigen Frauen, die heute an der Spitze der US-Tech-Konzerne stehen, traten einst mit einem Versprechen an, das schon damals fast zu schön klang, um wahr zu sein. Sie wollten mit ihren Produkten und Programmen die Welt verbessern. Google nahm sich vor, alles bloß nicht böse zu sein, don't be evil, und setzte damit den Ton für eine ganze Industrie. Man kann diese helle Seite der Technologie noch heute spüren, wenn man durch die Hallen der Digitalmesse CES läuft. Die Google-Tochter Waymo stellt dort ihre selbstfahrenden Robotertaxis aus, die in San Francisco und anderen US-Städten längst durch den Verkehr gleiten. Auf einer Leinwand hat Waymo Videos von begeisterten Reaktionen der Fahrgäste projiziert. Das ist die Zukunft, jubelt eine junge Frau. An einem anderen Stand kann man eine App ausprobieren, die anhand eines einfachen Selfies das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausrechnet. Die Technologie, die sich auf der Messe präsentiert, will Verkehrstote verhindern, Menschen heilen und das Leben ein wenig leichter und schöner machen. Doch darüber hat sich eine dystopische Version von Technologie geschoben. Die sozialen Medien wirken wie ein Brandbeschleuniger für Lügen und Hass. Ihre Algorithmen befeuern eine Spirale aus Empörung und Wut. Das ist die dunkle Seite der Technologie und sie dürfte künftig noch mächtiger werden. Denn, Zufall oder nicht, am Morgen nach Jensen Wangs Auftritt auf der CES veröffentlichte Meta-Chef Mark Zuckerberg eine Videobotschaft, die es in sich hatte. Er werde die unabhängigen Faktenchecks auf Facebook und Instagram abschaffen, kündigte Zuckerberg darin an. Diese nannte er politisch motivierte, Zitat, Zensur. Zitat, nun haben wir die Möglichkeit, die freie Rede wiederherzustellen, Zitat Ende. Auch wenn das bedeutet, dass es künftig mehr, Zitat, schlimmes Zeug, Zitat Ende, auf den Plattformen geben werde. Zuckerberg lief damit nicht nur in Trumps Lager über, er richtete seinen Konzern ganz nach den Vorstellungen des künftigen Präsidenten aus. Meta ist jetzt Trumpland. Und das ist wortwörtlich zu verstehen. Schon vor seiner großen Ankündigung berief Zuckerberg den Kampfsportmanager Dana White in seinen Aufsichtsrat von Meta, einen engen Vertrauten Trumps. Das Silicon Valley und die Politik, das war schon immer eine wechselvolle Beziehung, die in Wellen verlief. Auf dessen Interesse folgte eine freundschaftliche Annäherung, die später erst von einer stillen, dann von einer immer offeneren, zur Schau getragenen Wut auf die Elite in Washington D.C. gekennzeichnet war. Nun kippt das Verhältnis wieder in eine andere Richtung und gipfelt in der Umarmung von Donald Trump und dessen Mega-Bewegung. Oder Mega. Die Freigeister im Silicon Valley wollten anfänglich nichts mehr als von Politik in Ruhe gelassen werden. Das änderte sich unter Barack Obama. Der schaffte es mit Unterstützung des Facebook-Mitgründers Chris Hughes 2008 ins Weiße Haus und galt manchmal bald als der erste Tech-Präsident. Hughes war der geniale Kopf hinter Obamas Online-Strategie. Zahlreiche führende Köpfe der Branche wechselten in den Obama-Jahren nach Washington und umgekehrt. Man sonnte sich gern im Glanz des anderen. Kein Moment verkörperte das so sehr wie jener Tag im April 2011. Als Obama und der damalige 26-jährige Mark Zuckerberg in der Facebook-Zentrale Fragen der Belegschaft des jungen Startups beantworten und einander wegen ihrer Krawatten aufzogen. Doch die Zuneigung zwischen Obama und dem Silicon Valley war nicht bedingungslos. Sie funktionierte nur deshalb so gut, weil Obama die Tech-Bosse einfach machen ließ. Amazon und Google wurden während seiner Präsidentschaft zu weltumspannenden Monopolisten. Uber verdrängte lizenzierte Taxifahrer von den Straßen und die Buchungsplattform Airbnb verschärfte die Wohnungsnot in vielen Städten. Als Trump Anfang 2017 auf Obama folgte, nahmen viele im Silicon Valley ihn zunächst nicht ernst. Elon Musk hielt Trump für einen Schwätzer und Trickbetrüger. Als Trump zeitweise keine Menschen aus muslimisch geprägten Ländern mehr in die USA einreisen ließ, rebellierte die Branche nahezu geschlossen. Fast alle Tech-Bosse verurteilten den Bann, der Muslim-Ban damals. Google-Gründer Sergey Brin demonstrierte am Flughafen von San Francisco dagegen. Die helle Seite der Technologie, sie blitzte noch einmal für kurze Zeit auf. Etwa zur selben Zeit im September 2017 veröffentlichte zwei Professoren der Stanford University eine Studie, die damals keine besondere große Aufmerksamkeit erregte. Die beiden Wissenschaftler untersuchten darin die politische Einstellung der Tech-Elite. In gesellschaftlichen Fragen waren die meisten im Silicon Valley der Studien zufolge voll auf Linie der Demokraten. Sie sprachen sich für strengere Waffengesetze, gegen die Todesstrafe aus, für die Rechte von Minderheiten und gegen eine Beschränkung des Abtreibungsrechts. Nur in einer Hinsicht waren die Tech-Leute sogar konservativer als die amerikanische Durchschnittsbevölkerung. Sie lehnten eine Einmischung der Regierung in unternehmerische Angelegenheit kategorisch ab. Sie fanden es beispielsweise völlig legitim, dass Uber bei hoher Nachfrage die Preise erhöht. Wir sehen schon jetzt, wie sich Spannungen mit der Demokratischen Partei abzeichnen, sagte einer der Studienautoren damals in einem Interview. So kam es dann auch. Trumps Nachfolger Joe Biden wollte kein Tech-Präsident sein. Statt in der Facebook-Zentrale trat er vor Stahlarbeitern auf. Statt mit Mark Zuckerberg zu scherzen, suchte er die Nähe zum Chef der Gewerkschaft, die vor allem Arbeiter aus der Automobilindustrie vertritt. In seiner Regierung berief Biden lauter Kritiker von Big Tech, Menschen wie Gary Gensler, der sich als Chef der US-Börsenaufsicht schnell einen Ruf als, Zitat, Erzfeind der Kryptobranche erarbeitete. Selbst loyale Unterstützer der Demokraten in der Tech-Industrie konnten ihre Ärger darüber nur schwer verbergen. Roger McNamee gehörte zu den wenigen Insidern aus dem Silicon Valley, die Bidens Kurs richtig fanden. McNamee bewegte sich seit mehr als 40 Jahren in der Tech-Szene. Er investierte früh in Facebook. Mark Zuckerberg hörte eine Zeit lang auf seinen Rat. Dann kam der Präsidentschaftswahlkampf 2016 und McNamee fiel auf, wie sich sexistische Posts über Hillary Clinton auf Facebook verbreiteten. Seitdem ist der Investor in einer neuen Rolle geschlüpft. In die des Aktivisten und Warners. Er will Meta und andere Plattformen für den Schmutz, den sie verbreiten, zur Verantwortung ziehen. McNamee glaubt, dass sich die Tech-Bosse schon lange von ihrem Idealen verabschiedet haben und nur noch eines im Sinn haben, den Shareholder-Value nämlich. Sie waren mal apolitisch, jetzt sind sie antidemokratisch, sagte er. Denn sie täten alles dafür, um ihre neuesten Wetten vor staatlicher Regulierung zu schützen. Künstliche Intelligenz und Krypto. Im Sommer stritt sich McNamee auf X mit dem Investor Ben Horowitz, dem er einen moralischen Bankrott vorwarf. Horowitz und sein Kompagnon Mark Andreessen haben ein Vermögen in der Kryptobranche gesteckt und echauffierten sich im Wahlkampf über die Technologiefeindlichkeit, ne, schon mal gehört, den technologiefeindlichen Kurs der Demokraten. Ihnen bleibe deshalb nichts anderes übrig, als Donald Trump zu unterstützen, sagten die beiden Investoren in ihrem Podcast. Trump begegnet der Kryptoindustrie sehr viel freundlicher. Allein deshalb, weil er ein persönliches Interesse daran hat, dass die Branche prosperiert. Im Oktober startete er sein eigenes Krypto-Projekt. Ein Wunsch der Szene hat sich jedenfalls schon vor Trumps Amtsantritt erfüllt. Gary Gensler, der kryptokritische Chef der US-Börsenaufsicht, wird seinen Posten Ende Januar räumen. Noch bevor Trump seine Drohung wahrmachen konnte, ihn zu feuern. Es gibt aber immer noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen Tech-Elite und Trump. Das Silicon Valley und den künftigen Präsidenten eint die Lust an der Zerstörung. Move fast and break things lautet über viele Jahre das Motto der Facebook-Konzern. Sei schnell und schere dich nicht um Konsequenzen. Viele der Mächtigen im Silicon Valley haben außerdem einen Hang zum Autoritären. Mark Zuckerberg bewundert die Kaiser des alten Roms so sehr, dass er seine drei Töchter nach ihren benannte: Maxima, August und Aurelia. Sein Meta-Konzern regiert er bis heute weitestgehend wie ein Alleinherrscher. Und die Visionäre Elon Musk und Jeff Bezos wollen auch deshalb den Weltraum besiedeln, weil sie dort selbst die Regeln bestimmen können. Der Investor Roger McNamee drückt es so aus, Zitat: Die Verbindung zwischen Big Tech und den autoritären Kräften wie Trump ist sowohl natürlich als auch eine Frage der Opportunität. Letztendlich hofft Big Tech natürlich, nationale Regierungen durch seine eigene autoritäre Regierung zu ersetzen. Je besser man sich stellt mit den neuen Präsidenten, desto mehr lässt sich die künftige Politik nach den eigenen Vorstellungen prägen. So sieht man das im Valley, das schon immer einen dehnbaren Pragmatismus pflegte. Noch einmal zurück nach Las Vegas auf der Digitalmesse CES. Im Casino-Hotel The Venetian haben sie den venezianischen Kanal Grande nachgebaut. Goldene Rolltreppen führen zu einem stuckverzierten Ballsaal mit Fresken im Stil der Renaissance. Es ist die perfekte Kulisse für die symbiotische Beziehung zwischen Trump und den Tech-Bossen. Wie gemacht dafür, die Realität zu verbiegen. Und genau das tut Linda Yaccarino, dann auch die Geschäftsführerin von Elon Musk Plattform X, die bestens gelaunt unter einem Kronleuchter Platz nimmt. Wie cool ist es, dass Meta nun dem Weg von X folge und die unabhängigen Faktenchats durch die sehr viel wirkungsloseren gemeinschaftlichen Notizen ersetze, findet Yaccarino. Dann kommt sie auf den sogenannten Grooming-Gang-Skandal in Großbritannien zu sprechen, an dem sich Elon Musk seit Tagen auf X arbeitet und so tut, als habe er den organisierten Missbrauch hunderter junger Mädchen persönlich aufgedeckt. Zitat: X hat dafür gesorgt, dass die Täter ihre gerechte Strafe bekommen, Zitat Ende, behauptet Yaccarino. X, die Rächerin des Volkes, so stellt die Chefin das dar. Was Unsinn ist. In Wahrheit waren es hartnäckige Reporter und staatliche Untersuchungen, die den Skandal öffentlich machten. Aber selbst die Journalisten, die Yaccarino auf dem Panel befragten, lässt die X-Chefin ihre ganz eigene Wahrheit verbreiten. Sie widerspricht ihr kaum. Wir kommen an den Punkt, an einem ziemlich entscheidenden Punkt tatsächlich. Was wir hier sehen, ist etwas, das in einer gewissen Form vor 75 Jahren in einer abgewandelten Form schon mal passiert ist. Große Kapitalträger und Libertäre sind mit autoritären und antidemokratischen Regimes d'accord, solange sie ihr Kapital und ihre Macht damit schützen und verstärken können. Milliardäre und diese Firmeninhaber haben kein Problem mit der faschistoiden Ideologie Donald Trumps. Solange es, und das ist wichtig, solange es ihre eigene Existenzberechtigung und ihre Macht sichert und das Kapital. Das ist schlecht. Und deswegen hat der nächste Artikel, bezieht sich der nächste Artikel auch gleich nochmal auf denselben Vorfall oder auf dasselbe Thema. Meta beendet firmeninterne Diversitätsprogramme. Der Meta-Konzern hat angekündigt, seine firmeninterne Programme für mehr Vielfalt und Inklusion sofort einzustellen. Alles nur Marketing. Übrigens, an der Stelle kann man offensichtlich sagen, das war alles nicht ernst gemeint. Diversitätsprogramme, Inklusion, das alles nicht ernst gemeint gewesen. Das nur Marketing. Das war alles Marketing. Hier ist der Beleg. Der Meta-Konzern hat angekündigt, seine firmeninterne Programme für mehr Vielfalt und Inklusion einzustellen. In einer intern verschickten Mitteilung des Unternehmens hieß es, das Ende der Programme erfolgte, Zitat, vor dem Hintergrund einer sich verändernden rechtlichen und politischen Landschaft. Der Mutterkonzern von Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads hatte erst vor kurzem mitgeteilt, seine Zusammenarbeit mit Faktencheckern in den USA zu beenden. Zudem weichte der Konzern seine Regeln gegen Hassrede auf. Betroffen sind die sogenannten DEI-Programme. Die Abkürzung steht für Diversity, Equity, Inclusion. Unternehmen sollen damit sicherstellen, dass etwa Menschen verschiedener Herkunft, unterschiedliches Geschlechts oder mit Behinderung gleiche Chancen am Arbeitsplatz bekommen. DEI-Programme sind in den USA vor allem an Hochschulen präsent, aber auch in zahlreichen großen Unternehmen und haben solche Programme initiiert. Konservative Politiker kritisieren DEI-Programme schon seit geraumer Zeit. Sie argumentieren unter anderem, diese würden Spaltungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen nicht überwinden, sondern verstärken. Nach dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl hatten bereits mehrere US-Konzerne, darunter der Supermarktriese Walmart, der Autobauer Ford, der Whisky-Produzent Jack Daniels, den Rückbau, den von Diversitätsprogrammen angekündigt. Der Diversitätsbegriff sei, Zitat, deshalb auch brisant geworden, weil er von einigen als eine Art Praxis verstanden wird, die eine Vorzugsbehandlung bestimmter Gruppen gegenüber anderen suggeriert. Heißt es in der Mitteilung von Meta weiter. Bei der Neueinstellung werde man weiterhin Bewerber mit unterschiedlichen Hintergründen auswählen. Anstelle von Schulungsprogrammen für Gleichberechtigung und Eingliederung werde man aber andere Programme für faire und konsistente Praktiken entwickeln. Auch ein Programm, nach dem bei der Auswahl von Lieferantenunternehmen bevorzugt werden, die Diversitätskriterien beachtet, soll eingestellt werden. In den vergangenen Jahren haben die Republikaner wiederholt die Moderation und Faktencheck-Politik des Meta-Konzerns kritisiert. Trump selbst hatte Facebook im Wahlkampf als Feind des Volkes bezeichnet und Meta-Chef Mark Zuckerberg attackiert. Seit der Wahl haben sich Trump und Zuckerberg jedoch bereits getroffen. Zuckerberg bot sich Trump auch als KI-Berater an. Puh. Das waren die Nachrichten, Ladies and Gentlemen. Danke für die Aufmerksamkeit.